Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So weit kann man sinken. Wie wir gerade im Evangelium gehört haben, ist da ein Stern aufgegangen. Aber das Interessante tatsächlich ist, der Stern von Bethlehem, der da aufgegangen ist, war die Ursache dafür, dass man irgendwann angefangen hat, Menschen, die einen kometenhaften Aufstieg machen, als Stars zu bezeichnen, als Sternchen eben. Naja, und dann geht es auch wieder abwärts, weil das ist wie bei Flugzeugen, oben geblieben ist noch keiner. Eigentlich wäre es jetzt eine ganz schöne Sache, über dieses Evangelium zu predigen, aber es gibt öfter mal was Neues. Wir müssen noch weitere 500, 600, 700 Jahre zurück von der Zeit dieses Evangeliums und landen im Israel zur Zeit des Königs Salomo. 1. Könige, Kapitel 10, die Verse 1 bis 13. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles. Und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, stockte ihr der Atem. Und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. Und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güte, als die Kunde sagte, die ich vernommen hatte. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Und der König ließ Schnitzarbeiten machen aus dem Sandelholz im Hause des Herrn und im Hause des Königs und Harfen und Zittern für die Sänger. Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land und wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außer dem, was er ihr von sich aus gab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Liebe Schwestern und Brüder, ein langer Predigttext und jetzt nochmal ein kleiner Ausflug, weil der Beginn unseres Predigttextes erinnert mich an Giacomo Puccini und die Oper Turandot. Die letzte Oper, die Puccini geschrieben hat. Da handelt es sich darum, dass in China eine Prinzessin sozusagen nicht heiratswillig ist und um sich die Freier vom Hals zu halten, hat sie drei ganz schwierige Rätsel, die sie jedem Bewerber stellt. Und jeder Bewerber, der sich das traut, sich ihren Fragen zu stellen, geht das Risiko ein, dass er am Ende ein wenig kopflos ist. Und die ganze Oper geht schlichtweg darum, dass dann ein Prinz namens Kafar es schafft, die Rätsel zu lösen und das Herz der Prinzessin zu erobern. Vorher rollen allerdings einige Köpfe. Das schöne Lied Nessun Dorma kennen Sie vielleicht. Also wenn das, wir haben es einmal gehört in der Arena von Verona, traumhaft, in einer Sommernacht. Und dann, wenn diese Arie kommt, Nessun Dorma, dann ist er kaum fertig damit, da schreit das Publikum schon bis, bis, bis. Und das heißt auf Deutsch, mach's nochmal. Und dann wird nochmal wiederholt. Unser Predigttext beginnt, da kommt zwar keine Prinzessin, aber die Königin von Saba zu Salomo, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Vermutlich war dieser kleine biblische Satz ein Auslöser dafür, dass das Libretto zu Puccinis Turandot mit den Rätseln begann. Die Königin von Saba, man sagt immer, die war sagenhaft reich, ein tolles Königreich, wunderbar. Allen Menschen dort ging es gut. Woher kommt sonst dieser ganze Reichtum her? Bis man dann sich fragt, ja, wo lag denn Saba? Es lag dort, wo heute der Jemen ist, eines der ärmsten Länder der Welt. Und die Königin von Saba kommt, um den König von Israel zu besuchen und die Beziehungen zu ihm aufzubauen, welcher Art auch immer. Und heutzutage ist hier nur Feindschaft. Da war wohl die gute alte Zeit noch etwas besser beieinander. Man muss sich das so vorstellen. Also da kommt wohl die reichste Frau der bekannten Welt zum Staatsbesuch nach Jerusalem. Und dieses Israel ist ja ein junges Königreich. Es ist ein Land, das eine, zwei Generationen vorher mehr oder minder erst erobert und befriedet wurde. Es ist gerade in der Phase des Aufbaus zu seiner größten Ausdehnung. Der Tempel wird gerade gebaut und ist schon fast fertig. Und neben dem Haus Gottes eben auch der Königspalast. Ein aufstrebendes Königreich mit einer jungen Königsdynastie. Und dann fragen sich natürlich im Umfeld diejenigen, die schon länger königliche Traditionen haben, was ist denn mit diesen Emporkömmlingen? Denen fühlen wir mal auf den Zahn. Und da gibt es immer in der Regel zwei Möglichkeiten. Die eine ist, was man in der Vergangenheit gemacht hat, was heute leider auch wieder geschieht, man fühlt mal militärisch auf den Zahn. Und das andere ist diese Möglichkeit, die die Königin von Saba gewählt hat. Ich komme mal und den werde ich schon beeindrucken, den Typen. Mit meinem Reichtum, mit meiner Großzügigkeit, mit meiner Erscheinung, mit meinem Auftreten, da werde ich schon Eindruck machen. Und dann gucken wir mal, was hinter diesem König ist, der so einen eigenartigen Ruf erworben hat, dass er nämlich besonders gescheit und weise sein soll. Und sie setzt sich sozusagen schon zu Hause hin. Und sofern sie des Schreibens mächtig gewesen war, hat sie sich einen Fragenkatalog ausgedacht und hat ihn sich aufgeschrieben. Sie bringt erstmal Dinge zum Imprägnieren, nein, zum Imponieren. Spezereien, schönes altes Wort, gell? Gibt es drei Bedeutungen für Spezereien. Es heißt entweder Lebensmittel, später dann zur Zeit des Nürnberger Reichtums Gewürzwaren und heute wird es mit Delikatessen gleichgesetzt. Also vermutlich mit den Spezereien waren schon besonders gute Lebensmittel gemeint, die sie bringen wollte, neben Gold und Edelsteinen, um zu imponieren. Aber inwieweit das gelungen ist, sehen wir nachher. Und dann treffen die beiden sich. Es wird nicht berichtet, welche höfischen Zeremonien dort abgehalten wurden oder welches zeremoniell eingehalten werden musste. Sie stellt ihn auf die Probe. Sie stellt ihre Fragen. Das ist irgendwie sowas wie ein antikes Wer wird Millionär, ne? Also, ich habe es früher öfters geguckt. Und ich halte mich jetzt für einen Menschen, der relativ viel weiß, aber bei bestimmten Themen, da bin ich ja total blank. Was weiß ich, Schlager oder noch schlimmer, Spott. Und solche Fragen kann man nicht ausschließen. Aber gut, der Salomo hatte die Gabe und die Fähigkeit, auf wirklich alle Fragen, die die Königin von Saba ihm gestellt hat, eine sinnvolle Antwort zu geben. Also sie fragt ihn alles. Er beantwortet alles und Er hat nicht einmal die Spur eines Blackouts. Da könnte man dann auch sagen, also auf der einen Seite ist die Weisheit ja schön und auf der anderen Seite ist auch ein lästiges Gescheithaferl. Ne? Einer, der alles weiß, ist auch nicht ganz so das Wahre. Also die Königin von Saba kam damals nach Jerusalem, um bei Salomo Eindruck zu schinden, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Und dann drehte sich die Perspektive um. Plötzlich war nicht mehr sie diejenige, die die überlegene Fragenstellerin war, sondern sie war diejenige, die beeindruckt war. Und dann denke ich mir, ja, dieses Spiel gibt es heute auch noch. Wenn Könige meinen, sich übertreffen zu müssen, oder Reiche meinen, sich gegenseitig zu messen, wer hat mehr, das ist etwas, was für uns ganz schwierig ist. Wie zum Beispiel in Amerika. Also bei uns ist ja oftmals so, wenn jemand sehr viel Geld hat und ein bisschen an Verstand, hängt das nicht an die große Glocke. In Amerika ist es so, dass es als Beleidigung gilt, wenn jemand von einem anderen so eingeschätzt wird, als hätte er etwas weniger Reichtum, als was er denkt, da tatsächlich hat. Also da wird das Ganze rausgehängt. Da gibt es ein paar Beispiele, Namen will ich jetzt nicht nennen, weil sonst kriegt man was in den falschen Hals. Aber das ist, das ist etwas, was uns, glaube ich, nicht so nahe liegt, dass man mit seinem gegenseitigen Reichtum versucht zu protzen. Aber dem Salomo ist es, obwohl er jetzt nicht ein paar Generationen Könige vor sich hatte, es war sein Vater und es war dessen Vorgänger, der Saul, mehr hatten sie ja nicht. Und es war doch so viel an Reichtum und Struktur geschaffen, dass es die Vertreterin eines uralten Adels- und Königshauses doch mächtig beeindruckt hatte. Also sie sieht die Häuser, den prächtigen Tempel, den ersten von dreien, den Königspalast, welche Materialien verwendet wurden, mit welcher Akribie die Handwerker gearbeitet hatten. Sie sah die Ordnung, die dort am Hof herrschte. Selbst an der Tafel des Königs war klar geregelt, wer wo sitzen durfte. Und sie sah die Großzügigkeit und den hohen Personaleinsatz, die Mundschenken und Diener und Köche. Und da stockte ihr der Atem. Es war also für sie wirklich atemberaubend. Vorletztes Jahr wurde in der Nähe von Rotterdam eine der größten Privatjachten der Welt gebaut. Habt ihr das vielleicht mitverfolgt? Da hat auch einer gesagt, so, unter all den Reichen dieser Welt bin ich jetzt dann der mit der größten Yacht. Das ist die Yacht des Besitzers von Amazon. Und ist eine Segeljacht. Und dann haben sie festgestellt, als sie planten, diese Yacht von der Werft zur See zu bringen, dass mitten in Rotterdam da eine historische Brücke im Weg ist, wo diese Yacht mit ihren hohen Masten nicht durchkam. Und dann war tatsächlich der Antrag auf dem Tisch gelegen, dass diese historische Brücke vorübergehend abgebaut wird, damit das größte Privatschiff eines der größten Reichen dieser Welt durchfahren kann. Dann gab es ordentlich Protest der Bevölkerung, weil die Rotterdamer gerade diese Brücke sehr schätzten. Es war die erste, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Und so musste die Yacht dann, da wurde aber nicht mehr drüber berichtet, ohne die Masten, die angeblich nur in dieser Werft hinter der Brücke hätten aufgestellt werden können, unter der Brücke durchgeschleppt werden und in einer anderen Werft wurden die Masten dann aufgestellt. Aber da merkt man, dass manchmal ein Übermaß an Geld und Reichtum die Perspektive verschiebt. Bloß weil ich mein Schiffle da runterbringen will, soll ein historisches Baudenkmal mal vorübergehend abgebaut werden. Und ich denke, mit ähnlicher innerer Haltung ist auch die Königin von Saba gekommen nach Jerusalem. Naja, die werden schon gucken und die werden sich dann schon anstrengen für mich, weil ich bin ja die Schönste und die Größte. Und dann kommt aber das Nachdenken in der Begegnung. Weil eben der Salomo zwar den Reichtum hat, aber damit nicht protzt, sondern weil er mit seinen verständigen Antworten in ihr etwas bewegt, sagt sie zu ihm: Also alles, was ich von dir in meinem Land gehört habe, stimmt. Klammer auf, gedacht, eigentlich habe ich gedacht, du bist ein großkotziger Angeber. Deswegen wollte ich dir auf den Zahn fühlen. Aber du hast mir gezeigt, dass du tatsächlich all das drauf hast. Und, Klammer zu, noch viel mehr. Von deinen Taten und von deiner Weisheit habe ich gehört. Ich wollte es nicht glauben, wollte es mit eigenen Augen sehen und siehe, nicht die Hälfte dessen, was ich gesehen habe, hatte man mir berichtet. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagt, die ich vernommen habe. Interessant. Weisheit und Güter. Gleichberechtigt. Wir kennen ja alle die Geschichte von den beiden Frauen, die sich um ein überlebendes Baby streiten. Und Salomo dann ein Urteil fällt am Ende und das heißt, naja, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann holen wir einen Scharfrichter, hacken das Kind auseinander, kriegt jedes ein halbes. Die eine sagt, jawohl, mach mal, ist gerecht. Und die andere sagt, nee, nee, dann gebt es ihr, aber bringt das Kind nicht um. Worauf Salomo entschieden hat, diejenige, die das Leben des Kindes höher gestellt hat, das muss die wahre Mutter sein. Das ist ein weises Urteil. Der kritische Nachfrager meint allerdings, wenn jetzt aber keine dieser Mütter nachgegeben hätte, hätte er das Kind dann umbringen lassen, wäre das ein Akt der Weisheit gewesen. Aber das nur nebendran. Die Königin von Saba findet den Salomo nicht nur trefflich, sie findet ihn unübertrefflich. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Zwei Bilder dazu. Seit drei Generationen rennen in Nordkorea die Machthaber durch die Gegend und werden begleitet von einem Haufen Militärs mit Blöcken und Stiften in der Hand. Und diese Militärs sind verpflichtet, jedes Wort und jede Weisheit und jede Anweisung des jeweils aktuellen Führers aufzuschreiben und dann umzusetzen. Das ist die Negativseite dieses Deine Weisheit ist so groß. Gott sei Dank war die bei Salomo eine andere. Das andere Bild ist der, dass viele Menschen vor ihrem Herrscher stehen und der kein Wort sagt. Schweigen ist nämlich bei manchen dann eine Lösung, die keine Lösung ist. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Sie ist beeindruckt, vielleicht sogar ein wenig mehr. Sie gibt dem Geld, dem König, nochmal 120 Zentner Gold und alles, was noch an Leckereien und Spezereien da ist, Edelsteine dazu. Und damit hat sie zwar den Salomo nicht imponiert, aber dem Aufschreiber der Geschichte. Es kam nie mehr so viel Spezerei an Land, wie die Königin von Saba dem Salomo gab. Und auch nie mehr so viel Gold und Edelstein auf den Schlag. Und dann sieht sie auch noch, dass die Schiffe Hirams Gold aus Ophir einführen mit Sandelholz und Edelsteinen. Ich habe nachgeguckt, welcher Hiram ist gemeint. Es könnte Hiram der Erste von Tyros gewesen sein, der König dort zu dieser Zeit, oder aber, und damit weiß man nicht, wer es war, der Baumeister Salomos, der den Tempel und auch den Palast geplant und gebaut hat, hieß auch Hiram. Und von all dem Reichtum, der ins Land kam, ließ der König Schnitzarbeiten aus Sandelholz machen und Instrumente und schmückte damit das Haus des Herrn und sein eigenes Haus aus. Tempel und Palast. Beides nur vom Besten. gab es später unter Zeit Ludwigs des 13. in Frankreich auch mal mit dem Kardinal Richelieu, der Premierminister war und gleichzeitig der leitende Bischof der Franzosen. Und dann tauschen Salomo und die Königin von Saba noch lecker Geschenke aus und die Dame verabschiedet sich. Wie die Geschichte weitergeht, es soll ein andermal erzählt werden. Dass aber zarte Liebesbande geknüpft wurden, das ist ziemlich wahrscheinlich. Und dass es am Ende auch zu einer Art von Beziehung kommt, so wie in der Oper Turandot zwischen der Prinzessin Turandot und dem Prinzen Calaf. Wenn auch ohne Ehe, aber doch mit vielen Gerüchten, wird ein andermal erzählt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.